Ich möchte noch einen Text über den Wandel im Heiligen Geist mit euch bedenken. Heute Morgen hatten wir zwei Texte, die in eine ähnliche Richtung gingen, nämlich 2. Korinther 3 und Römer 7. Heute Nachmittag haben wir wieder zwei Texte, die in eine ähnliche Richtung gehen, nämlich Römer 8 und Galater 5. Galater 5. Nach dieser Zeit soll dann die lange angekündigte und angedrohte Fragezeit sein. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16 bis Vers 25. Ich meine aber so, wandelt im Geist, dann werdet ihr sicherlich die Begierde des Fleisches nicht zur Ausführung bringen. Denn das Fleisch liegt mit seinem Begehren im Kampf mit dem Geist, umgekehrt aber auch der Geist mit dem Fleisch. Diese beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr tun möchtet. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Von diesen Sünden habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt: Wer derartiges ausübt, wird Gottes Reich nicht erben. Die Frucht des Heiligen Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Disziplin. Gegen derartige Früchte des Geistes kann das Gesetz keine Anklage erheben. Die aber Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir nun im Geiste leben, so lasst uns auch in Übereinstimmung mit dem Geist bleiben. Amen. Zum vierten Mal, es ist auch kein einfacher Text, aber nicht ganz so kompliziert wie Römer 8. Auch hier geht es wieder um die Frage, was mit Geist gemeint ist, der menschliche Geist oder der göttliche Geist. Ein sehr bekannter Bibellehrer, der irgendwo in Deutschland sitzt, aber von dort strahlt seine Wirksamkeit aus, hat erklärt, in letzter Zeit, die Frucht des menschlichen Geistes, der vom Geist erneuert ist, die bestehe in Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Ich kann nur sagen, das ist nicht das, was Paulus meint. Wir haben einen Geist als Menschen, wir haben eine Seite in uns, die für das Göttliche hin offen ist. Die kann man den Geist nennen. Davon spricht auch Paulus. Paulus spricht davon, dass es einen menschlichen Geist gibt, nicht nur einen göttlichen. Zum Beispiel, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder er spricht im Zusammenhang des Sprachengebetes davon, dass beim Sprachengebet zwar der Geist betet in uns, das Tiefe in uns, aber der Verstand dabei nicht tätig ist. Also es stimmt, dass gerade Paulus auch vom menschlichen Geist redet, aber es ist absurd, hier zu sagen, hier sei der menschliche Geist gemeint. Nein, hier ist der göttliche Geist gemeint. Wir haben es also mit den beiden Größen zu tun, die um den Menschen kämpfen, das Fleisch und den Geist. Ich würde gerne, weil ja Wiederholung die Mutter der Weisheit ist, noch einmal meine Definition über das Fleisch wiederholen von heute Nachmittag. Fleisch, das ist der ganze Mensch in seiner Gottabgewandtheit und Gottesfeindschaft. Es ist der Mensch im Schatten Adams, das ist der Mensch, der sich auf sich selber besinnt und aus sich selbst heraus sein Leben führen möchte. Von ihm gilt, das habe ich vorhin nicht aufgegriffen, das steht aber in Römer 8 in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, das Fleisch ordnet sich Gott nicht unter, es kann gar nicht in Unterordnung leben. Es kann es nicht, weil es sich entschieden hat, autonom zu bleiben Gott gegenüber. Also, mit diesem Fleisch haben wir es immer wieder neu zu tun. Und zwar vor der Bekehrung, aber auch nach der Bekehrung. Welches Merkmal hat das Fleisch? Woran kann man es erkennen? Was lässt uns die Eigenart des Fleisches sehen? Da gibt es hier eine lange Liste von Werken. Diese Werke sind nicht vollständig, aber sie sind illustrativ. Also ich hätte zum Beispiel noch das Rühmen dazu genommen, das Angeben als ein Werk des Fleisches. Ich hätte noch die Sorge als ein Werk des Fleisches hinzugefügt, aber ich hätte manches. Ich bin nicht Paulus. Jetzt ist meine Aufgabe, diesen Hinweisen ein bisschen nachzugehen. Und ich habe einmal versucht zu fragen, gibt es trotz der Beispielhaftigkeit dieser Werke, diese keine erschöpfende Liste, doch so etwas wie einen inneren roten Faden. Ich komme dann zu folgender Aufteilung. Es gibt sexuelle Sünden des Fleisches, die werden hier mit Unzucht und Unsittlichkeit bezeichnet und stehen an der ersten Stelle. Nun kann man sagen, ist das wieder der alte Fehler? Immer ist der Sex das Schlimmste, was es gibt. Immer wird auf dieser einen Sünde herumgehackt. Immer wird dieser eine Bereich so überbetont. Meine Antwort ist, nein, sexuelle Sünden sind nicht die Sünden schlechthin. Es ist nur eine Gruppe von Sünden. Aber weil dieser Bereich für die Menschen so von vitaler Bedeutung ist, weil so viel dran hängt an dem Beziehungsgeflecht zum anderen Geschlecht, darum ist dies immer wieder der Bereich, wo sich das Fleisch austobt. Es tobt sich auf anderen Gebieten auch aus, aber eben auch auf diesem Gebiet. Das ist eben eine starke Kraft, die in uns wirkt, die uns zum anderen Geschlecht hintreibt. Damit sind viele Sehnsüchte verbunden. Und wenn wir gewisse Dinge nicht von Gott geschenkt bekommen, dann nehmen wir sie uns. Insofern ist dieses Gebiet von jeher ein Gebiet gewesen, wo sich die Sünde sehr manifestiert. Das kann man gerne zugeben, das stimmt, das bleibt auch wahrscheinlich so bis zum letzten Tage. Es darf nur nicht dahin kommen, dass andere Sünden, die auch vom Neuen Testament her sehr verurteilt werden, zum Beispiel die Sünde der Habsucht. Paulus sagt an einer Stelle, Habsucht ist Götzendienst, dass diese Sünde plötzlich nicht mehr genannt wird, und nur noch alles auf diesen einen Bereich starrt, wo es um sexuelle Verfehlung geht. Das wäre eine völlig verkehrte Welt. Dann werden Sünden einer anderen Gruppe genannt, und zwar mit den Worten Götzendienst und Zauberei. Das sind religiöse Sünden. Die haben mit Sexualität oder anderen Dingen gar nichts zu tun. Das sind religiöse Sünden. Und man kann sagen, das Fleisch ist immer schon sehr religiös gewesen. Es gab einen deutschen Theologen, der sehr bekannt geworden ist. Ich glaube, jeder von euch hat seinen Namen einmal gehört. Der hieß Dietrich Bonhoeffer. Und er hat in seinen letzten Lebensjahren eine falsche Prophetie gegeben. Nein, ist verkehrt. Eine falsche Prognose. Er hat gesagt, wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen. So meine Generation, wir haben den Bonhoeffer sehr geliebt, ich liebe ihn heute noch und sehr studiert und ihm manches aus der Hand gefressen. An dieser Stelle hat er sich absolut geirrt. Wir sind in einer so religiösen Welt heute, wie wir sie in den 50er und 60er Jahren gar nicht hatten. Religion ist in. Christentum ist nicht in, aber Religion ist in. Religion hat ganz viele Facetten. Menschen wollen über das hinausgehen, was sie umgibt. Sie wollen ihre vorfindliche Welt durchstoßen. Sie wollen etwas erleben, wie man Transzendenz nennt, was man Transzendenz nennen könnte. Und dabei gehen sie immer wieder an dem wahren Gott vorbei. Sie suchen außerhalb des wahren Gottes, nämlich dem Vater Jesu Christi, aber sie wollen über ihre kleine, enge Welt hinauskommen. Sie suchen Hilfe, sie suchen Selbsttranszendierung. Sie wollen aus der Enge in die Weite kommen, sie verrennen sich dabei und heute ist ein Bereich die UH-Bewegung, wo sich das deutlich zeigt. Wir haben übrigens eine Pastorin in unserem Team, die 10 Jahre lang in der UH-Bewegung tätig war. Also sich von einer Einweihung, heißt es glaube ich, zur nächsten durchgelebt hat, die immer noch mal ein Abenteuer suchte, die bis nach Indien hin gepilgert ist, um das Göttliche zu finden, das ist die Gabriela Köpsel. Und es gab jetzt eine sogenannte Lebensfreudemesse in Hamburg. Sie sagte, die Leute, die man da getroffen hat, die strahlten wenig Lebensfreude aus. Aber das war das Motto. Und da hat sie dann auch einen Stand gemacht, jetzt schon zweimal, und hat dort mit Jesus geworben. Haben dann so ein Team gehabt. Da haben, in dem zum Beispiel die Gabe der Prophetie ganz stark vertreten war, und haben den Leuten dann etwas über sich selber gesagt. Und sie sind in gewissem Sinne angekommen. Einige dieser Leute sind zum nächsten Grundkurs gekommen, haben ihr Leben Jesus anvertraut. Also das ist eine ganz faszinierende Welt, wo man sieht, ganz viel Sehnsucht, ganz viel Versuch, über das Vorfindliche hinauszukommen, aber ohne Jesus. Aber Menschen haben eben einen Hunger, und wenn sie ihn nicht bei Jesus stillen, versuchen sie ihn anderswo zu stillen. Das ist geistlich gesprochen ein Ausfluss des Fleisches. Damit wird das nicht abgewehrt. Ich würde das den Leuten nie sagen. Übrigens darf ich immer was sagen, was sie da betreiben, ist nichts als fleischliches Leben. Das würde ich ihnen nie sagen. Das ist eine Insider-Bewertung, die ist wichtig, aber die sollte man nicht nach außen hin den Leuten an den Latz knallen. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Fleischessünden, die wird hier umschrieben mit Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid. Das nenne ich soziale Sünden, das ist die längste Liste. Sünden im Miteinander. Das Fleisch wirkt sich immer wieder als Störfaktor aus für eine gute Kommunikation. Weil wir Unterschiede überbetonen, weil wir dem anderen Aggression entgegenbringen und so. Ich muss das nicht im Einzelnen erklären. Und dann gibt es eine letzte Gruppe von Sünden, die hier aufgezählt werden. Die haben zu tun mit dem Körper. Also, da geht es um Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Und das ist nach wie vor ein Gebiet, wo viel gesündigt wird. Das ist im Umgang mit dem eigenen Körper. Und da wir trotz aller Einbußen doch immer noch ein reiches Land sind, gibt es dann ja auch so viele Methoden, um gegen diese Sünde wieder hinterher anzugehen. Also Sünde ist in jedem Falle teuer. Erst muss man sich anfressen, dann muss man sich wieder abtrainieren oder durch bestimmte Kurse wieder abgewöhnen. Auch das ist eine Insider-Bewertung, die würde ich nicht nach außen tragen. An diesen einzelnen Sünden wird deutlich, wie chamäleonhaft das Fleisch ist, in wie vielen Gestalten es sich präsentieren kann. Alles das, was hier aufgezeichnet ist, ist in seiner Weise Fleisch. Alles das ist Ausdruck eines gottabgewandten und Gott gegenüber feindseligen Lebens. Nun steht hier am Ende dieses Abschnittes ein ganz eigenartiger Satz, nämlich Vers 24. Die aber Christus Jesus angehören, das sind die Christen, haben ihr Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Zunächst muss ich darauf hinweisen, dass die berühmte Übersetzung von Martin Luther verkehrt ist. Die aber Christus angehören, kreuzigen ihr Fleisch samt seinen Lüsten und Begierden. Kreuzigen ist welche Zeitform? Gegenwart. Damit wäre die Kreuzigung des Fleisches eine Daueraufgabe. So wie Luther an anderer Stelle gesagt hat, wir sollen den alten Menschen durch tägliche Reue und Buße ersäufen. Ein unlösbares Problem. Luther hat auch selber gesagt, das Aas kann schwimmen. Nein, im Griechischen steht hier der sogenannte Aorist. Das ist ganz eindeutig, das ist eine der Zeitformen der Vergangenheit. Es gibt im Griechischen auch andere Formen. Bezeichnet ein einmaliges, in der Vergangenheit vorgekommenes Ereignis. Nun ist das ja genau das, was ich die ganze Zeit versucht habe, euch auszureden. Ich habe die ganze Zeit gesagt, wir können unser Fleisch gar nicht kreuzigen, und hier steht, dass wir es doch können. Und ich glaube, wenn es schwierige Bibelstellen gibt, muss man sie immer von dem Gesamtzusammenhang her erklären, sonst geht man in die Irre. Der Gesamtzusammenhang ist, Gott hat das Fleisch in der Person von Jesus gekreuzigt vor 2000 Jahren. Und Christen haben, als sie Christen wurden, in diese Kreuzigung eingewilligt. Das drückt Paulus hier aus mit Kreuzigen. Er meint nicht, dass Gott das Fleisch kreuzigt und wir es hinterher nochmal kreuzigen sollen. Wenn man das denkt, kommt man genau in die Richtung, von der uns Paulus wegführen will, sondern er meint, dass wir dem zustimmen, was mit unserem Fleisch geschehen ist, dass wir Ja sagen zu der Kreuzigung. Und dann macht es einen Sinn. Das bedeutet dann nämlich, dass unser Christsein eine Grundentscheidung einschließt, nämlich keine Kompromisse mehr mit dem Fleisch zu treffen, sich in eine Abwehrhaltung zu begeben und damit will ich nichts mehr zu tun haben. Gott hat das Fleisch verdammt, ich verdamme es auch. Gott hat Nein zu ihm gesagt, ich sage auch Nein zu ihm. Gott hat es in den Tod gegeben, ich gebe es auch in den Tod. Da will ich es auch lassen, es gehört ans Kreuz, da soll es auch bleiben. So, das ist der eine Gegner, mit dem wir es zu tun haben. Ich hatte vorhin gesagt, das Fleisch ist gekreuzigt, aber nicht ausgeschaltet. Es ist getötet, aber nicht verschwunden. Es existiert noch weiter und als gekreuzigtes Fleisch kann es uns noch eine Menge Probleme machen. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit Satan. Satan ist auch besiegt seit Golgatha. Trotzdem ist er nicht verschwunden, er ist nicht aus dieser Welt weggenommen. Das wird erst kommen, wenn Jesus erscheint in Herrlichkeit. Wir haben es also in jedem Falle mit besiegten Gegnern zu tun, aber die besiegten Gegner sind doch noch vorhanden und sie versuchen, ihre alte Position zurückzuerobern. Dann ist zweitens wieder hier vom Heiligen Geist die Rede. Was soll ich dazu noch sagen? Dieser Geist ist der Geist Jesu Christi. Das haben wir gehabt, das haben wir besprochen. Es ist Gott selbst. Der Geist ist nicht eine Kraft, die von Gott ausgeht. Er hat Kraft, aber er ist keine Kraft. Warum kann ich das sagen? Weil eine Kraft nicht Zeugnis geben kann. Eine Kraft kann nicht warnen, eine Kraft kann nicht beten, eine Kraft kann nicht bitten. Das kann man nur von einer Person sagen. Deswegen sagen wir in der altertümlichen Sprache, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Wenn dir das ein bisschen kompliziert ist mit der Dreieinigkeit, da muss man nicht dran glauben. Das ist eine Lehraussage, die hat die Kirche in nachneutestamentlicher Zeit gemacht. Die ist wichtig und ich finde sie kostbar, aber sie ist nicht Teil des Erlösungsglaubens. Man kann in diese Wahrheit hineinwachsen. Und irgendwann sagt man, ist doch gar nicht so schwierig. Der Heilige Geist wohnt in uns, das haben wir auch besprochen. Und jetzt füge ich hinzu, aber er wird nie ein Teil von uns. Er vermischt sich nicht mit uns. Er bleibt ein Gegenüber, auch wenn er in uns ist. Es gibt hier und da in Deutschland die Gefahr, dass man so von dem Einssein mit dem Heiligen Geist redet, dass die Gefahr zumindest besteht, dass es eine Vermischung gibt und dass der fromme Mensch auf den Thron kommt, der immer göttlicher wird und immer machtvoller, powervoller wird. Das möchte ich gerne nicht mitmachen. Ich denke, der in uns wohnt, der Geist, ist Gott selbst in seiner Hoheit und ein bisschen auch in seiner Fremdheit. Er vermischt sich nicht mit uns. Er kommt uns ganz nah, er ist ganz für uns da, er ist wirklich ein dienender Heiliger Geist, aber er verschwimmt nicht mit uns. Von diesem Heiligen Geist gibt es wieder Merkmale, ähnlich wie es von dem Fleisch Merkmale gibt, nur die werden diesmal anders genannt. Die werden nicht Werke genannt, sondern Frucht. Darüber kann man lange nachdenken, warum Paulus hier von Frucht redet. Die Werke, die tun wir. Die Frucht wächst in uns. Der Autor der Werke sind wir selbst. Der Autor der Frucht ist der Geist Gottes und er bleibt es auch. Mir hat manchmal ein Bild geholfen. Du hast einen Garten und in deinem Garten steht ein Apfelbaum, ein gesunder, starker Apfelbaum. Er gehört dir, aber die Früchte, die er hervorbringt, die wachsen aufgrund der Kraft des Apfelbaumes, nicht aufgrund deiner Kraft. Du kannst das imitieren, du kannst versuchen, so ein paar Holzäpfel zu kaufen, ein bisschen Bäckchen anzumalen, mit Draht anzubringen, aber beiß mal rein, dann weißt du den Unterschied. Wenn der Geist in unser Leben kommt, bringt er etwas hervor, was nicht aus uns ist und doch uns gehört. Was so sehr mit unserer Persönlichkeit eins wird, dass man denken könnte, es käme von uns. Und wenn die Außenstehenden uns betrachten, dann könnten sie auf den Verdacht kommen, wir hätten uns einfach geändert oder wir wären so edle Menschen, sagen, du bist jetzt so rücksichtsvoll seit einiger Zeit, du bist so freundlich, du bist so ausgeglichen. Was ist mit dir? Die richtige Antwort wäre, da lebt einer in mir, von dem kommt das alles. Unter der Frucht des Geistes wird eine Reihe von wunderbaren Teilfrüchten genannt. Die erste und wichtigste ist natürlich die Liebe. Dazu möchte ich nichts Neues sagen. Nur eines, die Liebe ist in zwei Richtungen geprägt. Sie ist Liebe zu den Mitmenschen und sie ist Liebe zu Gott. Auch die Liebe zu Gott ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Dann ist die Rede von Freude. Freude ist ein ganz, ganz sicheres Merkmal, dass der Geist da ist. Es gibt andere Dinge, die nicht so sicher sind. Manchmal sind Christen moralisch sehr ausbaufähig, das so sagen darf. Manchmal sind Christen, haben Christen ganz viele Fehler, sind unpünktlich, unverlässlich und haben auch sonst deutliche Macken. Und ein sehr gut erzogener Nichtchrist ist ihnen oft überlegen. Habt ihr schon mal festgestellt? Das war aber eine Begeisterung eben. Aber Freude ist ein untrügliches Zeichen. Eine Freude, wir singen das ja oft, Freude, die von innen kommt, Freude, die mir niemand nimmt. Freude ist etwas im Unterschied zur Lust. Lust ist punktuell. Du isst einen Apfel, einen reifen, einen süßen Apfel und hast ein Lustgefühl. Du gehst spazieren oder du joggst und du, die Ausschüttung, Olaf, was ist das, was ausgeschüttet beim Joggen? Danke. Oder jemand hat ein sexuelles Erlebnis und findet dabei Lust. Lust ist von Gott unserem Leben zugedacht. Lust ist nicht in sich etwas Böses, aber Lust ist immer punktuell. Du kannst nicht dein ganzes Leben lang Lustgefühle sammeln. Wer das will, scheitert total. Freude ist aber ein Grundgefühl. Freude ist ein Unterstrom des Lebens, der auch dann noch anhält, wenn an der Oberfläche sich die Wellen kräuseln und wenn es regnet und kalt ist. Du kannst gleichzeitig weinen, weil du einen Menschen verloren hast und Freude in deinem Herzen haben, dass du zu Gott gehörst. Das schließt sich nicht aus. Wenn man das nicht betont, dann kommt man zu einer Vorstellung von Freude, die nur in hohen Gefühlen schwelgt. Das ist verkehrt. Nun, dann sind andere Dinge genannt. Friede. Friede als eine, ich glaube, weniger als seelische Stimmung hier, als vielmehr eine harmonische Beziehung zu anderen, Geduld, Freundlichkeit. Und unter anderem wird dann auch genannt Sanftmut. Ich habe mal zu einer Frau, die ich heute noch sehr sympathisch finde, gesagt, ich hielte sie für eine sanftmütige Frau. Und sie hat dies als eine Art, wie ich mich ausdrücken, Mangelerklärung aufgefasst. Da bin ich denn so langweilig. Für sie war Sanftmut bei einer Frau so dasselbe, so ganz sanft und freundlich und ohne Pep. In Wirklichkeit ist Sanftmut aber eine Haltung der Gewaltfreiheit. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut heißt ohne Streitsucht, ohne Kampfgeist, eine Haltung, die das Miteinander sucht und sich nicht mit Ellenbogen durchsetzen möchte. Das ist mit Sanftmut gemeint. Insofern gibt es auch sanftmütige Männer, Gott sei es gedankt. Und es gibt noch wunderbarer auch sanftmütige Frauen. Und dann ist hier die Rede von Disziplin. Eine Disziplin, die von innen kommt. Es gibt eine Disziplin, die kommt von außen, die ist anerzogen oder trainiert. Pünktlichkeit, Ordnung, Bleistifte müssen immer in einem Abstand von 2 Zentimeter nebeneinander liegen. Alles ist in Ordnern erfasst oder auch im PC in der richtigen Rubrik abgelagert. Das ist eine Technik, die ist sehr hilfreich, wenn man sie beherrscht. Es gibt aber auch eine von innen kommende Disziplin, dass du nicht einem redeseligen Menschen sagst, rede ein bisschen weniger und er nimmt sich zusammen, sondern dass es eine innere Ordnung gibt, die ihn erfasst. Der Geist Gottes ist imstande, aus disziplinlosen Menschen disziplinierte Menschen zu machen. Das gilt übrigens sogar für Pünktlichkeit. Ihr glaubt das alle nicht, ich weiß. Also Pünktlichkeit ist bei Licht betrachtet, ich will jetzt mal etwas unfreundlich sein, ausnahmsweise, eine Lieblosigkeit gegenüber denen, die schon da sind. Die meisten denken, pünktlich in Ansgar ist man eben unpünktlich. Es ist so, wie man die Schotten tragen im Röcke. Ja. Also ich wollte es nur mal erinnern, ich wollte nicht ermahnen, ich wollte nur in Erinnerung rufen. Es gibt auch die Möglichkeit, pünktlich anzufangen. Es gibt sie wirklich. Es gibt die Möglichkeit, dass man nicht zum Gottesdienstbeginn zu Hause losgeht, schon da ist. So viel zum Thema Disziplin. Und jetzt gibt es einen schwierigen Vers. Und mir liegt sehr daran, dass wir ihn richtig verstehen. Das ist der Vers 17. Da heißt es, denn das Fleisch widerstrebt mit seinem Begehren dem Heiligen Geist. Und ebenso widerstrebt der Geist mit seinem Begehren dem Fleisch. Diese beiden Mächte liegen im Streit miteinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr tun möchtet. Daraus haben viele Ausleger geschlossen. Paulus würde hier von einem Kampf reden, der sich im Herzen des Menschen abspielt, einer inneren Zerrissenheit. Ein wogendes Hin und Her, mal setzt sich der Geist durch, dann setzt sich das Fleisch durch. Im Herzen des Menschen wohnt noch immer das Fleisch, der Geist ist aber auch schon da. Der Geist sagt, ich habe hier das Sagen, und das Fleisch versucht ihn zu überlisten und sich Land im Herzen zurückzuerobern. Wenn das so wäre, hätten wir hier eine Parallele zu Römer 7. Heute Morgen war die Rede von Römer 7, von dieser unerträglichen Situation, das Gute, das ich will, tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Davon kann hier keine Rede sein. Erstens ist hier vom Heiligen Geist die Rede und Römer 7 kein bisschen. Und zweitens heißt es überhaupt nicht, dass im Herzen des Menschen ein Kampf tobt, wo der Mensch sich duckt und sagt, hoffentlich überrennen die beiden mich nicht, sondern es ist ein Kampf um das menschliche Herz, nicht im menschlichen Herzen. Der Unterschied ist sehr groß. Paulus lehrt, dass im Gläubigen nur der Heilige Geist lebt und nicht mehr das Fleisch. Er sagt nicht, guckt euch, seid doch mal ganz ehrlich zu euch, ihr merkt doch, da ist noch einiges Unerlöste in euch, also ist das Fleisch noch in euch. Seht mal zu, dass der Anteil des Fleisches immer kleiner wird. Jetzt ist er vielleicht noch 30%, kämpft darum, dass er nur noch 27% ist, und wenn ihr dann lange genug gebetet habt und viele solche guten Seminare in Wetzlar besucht habt, dann könnt ihr eines Tages sagen, nur noch 3% Fleisch, und vielleicht schaffe ich es vor meinem Tode noch, dass der Geist sich ganz durchsetzt mit 100%. Diese Sicht ist Paulus völlig fremd. Er sagt, ein Christ ist jemand, in dem der Geist Gottes wohnt. Und dann wohnt nicht gleichzeitig noch das Fleisch in ihm. Ein Christ ist jemand, der im Fleisch war, in dem das Fleisch gewohnt hat, aber mit dem Christwerden ist eine grundsätzliche Veränderung passiert. Jetzt wohnt in ihm nur noch, ich weiß, was ich jetzt sage, jetzt wohnt in ihm nur noch der Geist, aber das Fleisch probiert, seinen alten Platz wieder zu erobern, zurückzuerobern. Paulus sagt hier, wenn ihr euch wirklich dem Geist überlasst, wenn er euch wirklich vom Geist führen lasst, dann seid ihr aus dem Konflikt heraus. Ihr müsst nicht dem Fleisch Rechte geben, die ihm nicht mehr zustehen. Da wir alle von Luthers Sicht her geprägt sind, bewusst oder unbewusst, der ja sagte, der Mensch sündigt täglich vielmals und der Christ ist Sünder und gerecht zugleich, haben wir alle dieses Denken noch in uns, dass nämlich der Christ sozusagen ein Schlachtfeld zwischen den Mächten ist. Das hat Paulus niemals gelehrt. Paulus sagt, mit dem Christwerden ist etwas Grundlegendes passiert. Es haben sich alle Dinge völlig verändert. Du bist Teil der neuen Schöpfung und nur noch der neuen Schöpfung. Jetzt muss ich, damit das nicht lebensfremd klingt, eine zusätzliche Bemerkung machen. Und die ist folgende. Unsere Identität ist in Christus und nur in Christus. Unsere Zugehörigkeit ist im Heiligen Geist und nur im Heiligen Geist. Aber wir können unserer Identität entgegenleben. Wir können diese Identität verleugnen. Wir können uns als andere darstellen, als die wir sind. Ich will mal ein Beispiel gebrauchen. Es gibt im europäischen Hochadel eine Person, für die sich die Yellow Press oft interessiert hat. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Ich sage nur, diese Person ist mit der früheren Caroline von Monaco verheiratet. Sonst sage ich nichts. Und dieser Prinz, eine Person des europäischen Hochadels, hat sich ab und zu in Deutschland ganz unprinzenmäßig verhalten. Das wurde dann von der Presse aufgegriffen und berichtet. Hat er damit aufgehört, ein Prinz zu sein? Nein. Er hat nur aufgehört, sich wie ein Prinz zu verhalten. Seine Identität hat sich nicht verändert. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Unsere Identität hängt nicht davon ab, was wir tun, sondern wer wir sind. Und wenn Gott uns sagt, dein Platz ist in Christus, da habe ich dich hineinversetzt und hast mit der Sünde nichts mehr zu tun, dann ist das unsere Position in Christus, aber wir können dieser Position immer wieder durch unser Handeln widersprechen. Wir können uns anders verhalten, als Gott uns sieht. Wir können, obwohl wir Kinder Gottes sind, für die ihr Vater sorgt, so tun, als hätten wir keinen Vater und uns in Sorgen zerschleißen. Das können wir, das ist unser Recht. Wir haben das Recht zu sündigen, wenn wir es wahrnehmen wollen. Wir können als Kinder der Liebe lieblos mit anderen umgehen, aber wir sind Kinder der Liebe. Wir sind aus einem liebenden Herzen Gottes geboren. Wir können immer wieder gegen unsere geistliche Bestimmung leben. Das ist keine Frage. So können Christen sündigen. Aber zu sagen, Christen seien Sünder, hat keinen Anhalt im Neuen Testament. Christen sind nicht Sünder, sondern Heilige. Leider können auch Heilige sich von der Sünde überraschen lassen und können in Sünde einwilligen. Dann handeln sie ihrer Heiligkeit entgegen. Aber sie sind Heilige. Ihr könnt sagen, das ist doch ein Spiel mit Worten. Nein, das ist, glaube ich, kein Spiel mit Worten. Weil durch diese, wie ich finde, falsche Theologie alles so eingeebnet wird. Es wird so ununterscheidbar. Mal ist der Christ sündig, dann wieder ist er gerecht. Mal ist er auf der Seite des Heiligen Geistes, dann ist er wieder auf der anderen Seite. Paulus lehrt das nicht. Paulus lehrt sehr grundsätzlich, sehr ärgerlich für Theologen, dass der Christ auf einer Seite steht. Er war im Fleisch und ist im Geist. Er war in Adam und ist in Christus. Er war in der Finsternis und ist jetzt im Licht. Er war unter Gottes Zorn und ist jetzt unter der Gnade. Paulus lehrt durchgehend ein Entweder-Oder. Und für unser geistliches Leben ist es so wichtig, dass wir unsere Identität in Christus ergreifen und vorher erkannt haben. Dass wir uns nicht auf das sowohl als auch einlassen. Ich bin kein Sünder mehr, obwohl ich leider noch sündige. Ich bin nicht mehr unter Gottes Zorn, obwohl Gott einiges noch an mir gar nicht in Ordnung findet. Ich bin nur noch im Geist, obwohl ich dem Fleisch leider Raum gebe. Aber das ist nicht meine Identität, das ist nicht mein Standing vor Gott. Und wenn ihr im Glauben vorankommen wollt, müsst ihr diese Unterscheidung irgendwann nachvollziehen. Das ist kein Entschuldigen der allerkleinsten Sünde. Wenn Sünde passiert, und sei es nur ein hässlicher Gedanke von 0,10 Sekunden, dann muss das zum Kreuz gebracht werden. Dann müssen wir sagen, vergib das. Aber es heißt nicht, dass wir Kinder des Fleisches sind. Wir sind Kinder des Geistes. Wir gehören nicht mehr zur alten, sondern nur noch zur neuen Schöpfung. Wir sind nicht mehr mit der Lüge verheiratet, sondern wir sind nur noch Kinder der Wahrheit. Wenn ihr das einmal entdeckt habt, könnt ihr das ganze Neue Testament studieren. Es ist überall diese Sicht, auch bei Johannes ist diese Sicht. Immer ein Entweder-Oder. Und es ist kein Stolz, wenn wir uns auf die eine Seite schlagen, nämlich auf die Seite Jesu und des Geistes, sondern es ist einfach ein Ernstnehmen des Wortes Gottes. Ein Christ, der von sich selber sagt, ich bin eben beides, der ist auch beides in der Erfahrung. Ein Christ, der sagt, ich bin auf einer Seite, ich bin erwählt, ich bin geliebt, ich bin erlöst, ich bin erkauft, ich bin ein Erbe. Das prägt das Bewusstsein, das macht aus dir einen anderen Menschen. Also noch einmal, es geht hier nicht um einen Kampf im Menschen, es geht um einen Kampf um den Menschen. Das alte, besiegte Fleisch, das Gott am Kreuz hingerichtet hat und zu dem wir Nein gesagt haben, indem wir sagten, wir wollen das auch kreuzigen, im Sinne von Vers 24, will noch einmal zurückkommen und sein Haupt erheben, aber es hat keine Macht mehr, wenn wir es mit den Augen des Glaubens ansehen. Und unser Problem ist, dass wir alle gelernt haben, uns selber zu beobachten und uns unserer Meinung über uns selber aus der Selbstwahrnehmung zu bilden. Wir sagen, ich kenne mich doch, ich weiß doch, wie mein Glaube ist, wie meine Fehler sind. Wir gucken auf uns selbst und meinen, das sei besonders ehrlich. Wir sehen uns nicht in Christus, wir sehen uns in uns selbst. Und das Bild spiegeln wir wieder, so bin ich. Ich bin ungeduldig, ich bin undiszipliniert, ich bin das und das. Statt zu sagen, was sagt Gott über uns? Wie sieht er uns? Und das als Ausgangspunkt zu nehmen. Auch in diesem wunderbaren Text gibt es wieder eine Ermahnung. Die Ermahnung kann nicht ausbleiben, nur die Grundlage muss klar sein. Die Ermahnung heißt, wandelt im Geist. Was heißt das Wort wandeln? Das ist altertümliches Deutsch. Führt euer Leben in dem Machtbereich des Geistes. Geht nicht heraus. Geht nicht nach draußen in die Welt zurück. Gott hat euch diesen Machtbereich zugewiesen. Da ist es gut, da ist es warm, da ist es schön. In Jesus. Bleibt da drin, läuft da nicht raus. Macht euch nicht frei. Sagt nicht, ich muss die große Freiheit erleben. Wie der verlorene Sohn, der meinte, das Glück seines Lebens läge draußen. Das Vaterhaus, dachte er, sei viel zu eng, das sei viel zu klein, da gäbe es viel zu viele Vorschriften. Er suchte die Erfüllung draußen. Und das ist unsere größte Gefahr, dass wir die Erfüllung draußen suchen. Da, wo Gottes Gebote nicht mehr gelten, da, wo die Erlösung nicht mehr prägt, dass wir uns aus dem Bereich des Heiles herausbegeben. Das müssen wir nicht. Wir haben unsere Identität in Christus, im Heiligen Geist. Wandelt im Geist heißt, bleibt in diesem Licht, in das ihr versetzt worden seid. Und dann steht es noch einmal in Vers 25, wenn wir nun im Geiste leben, Menge übersetzt hier, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Das ist eine ungenaue Übersetzung. Das griechische Wort, das hier steht, heißt nicht wandeln, sondern in Übereinstimmung sein mit etwas. Bleibt in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Folgt seinen Impulsen, lasst euch von ihm prägen. Der Geist Gottes lebt in dir, das bedeutet, Er ist aktiv. Er ist unaufhörlich aktiv. Ich habe mir in den letzten Tagen mal Folgendes überlegt. In unserem Garten stehen einige Bäume. Wir sind da, haben da so eine Miethälfte, Wohnhälfte. Dieser Baum wächst unaufhörlich. Woran erkenne ich das? Dass ich ab und zu Vergleiche anstelle zwischen damals und jetzt. Wenn ich mich vor den Baum stelle, kann ich das Wachstum in dem Moment nicht erkennen. Das Wachstum sich still und leise vollzieht und Zeit braucht. Ich kann das erst im Abstand sehen. Manche Leute wollen bei sich oder anderen das geistliche Leben kontrollieren. Und sie machen das, indem sie an den Pflänzchen ziehen. Was passiert, wenn du an einer Pflanze ziehst? Bitte? Ja, das ist noch eine milde Form. Das könnte passieren, die Wurzeln lockern. Es könnte auch sein, dass es das einfach reißt. Oder dass diese Pflanze verletzt wird, dass sie Schaden nimmt. Wachstum ist Wachstum. Das kannst du nicht mit einer Minutenuhr nachmessen. Und der Heilige Geist sendet fortlaufend Impulse aus. Und wir können es lernen, uns auf diese Frequenz einzustellen. Ich dachte ich mal so, das ist wie bei einer Kurzwelle. In der Kurzwelle liegen die Sender sehr eng nebeneinander. Man muss genau einstellen. Man kann sich aber gewöhnen an die Stimme des Heiligen Geistes, an seine Impulse. Lass das lieber. Sprich das jetzt nicht aus. Damit würdest du dich nur profilieren oder versuchen, es zu tun. Oder der andere ist nicht offen dafür. Wir können uns auf diese Stimme hin orientieren, in Harmonie leben mit dem Heiligen Geist. Das heißt, die Impulse gehen von ihm aus, nicht von uns. Wir können uns einschwingen darin. Heiligung ist sein Werk. Es geschieht nicht ohne unsere Zustimmung, aber es bleibt sein Werk. Und er kann es in uns zu Ende bringen.